SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Mit diesen Klängen begann 1986 eine Legende, genauer The Legend of Zelda, die bis heute weitergeschrieben wird. Das Videospiel lief damals noch auf dem Nintendo Entertainment System. Von oben sah man hinab auf eine zeitgemäß pixelig grob gezeichnete Spielwelt und den ebenfalls sehr pixeligen Held in Grün, Link. Denn die Spielreihe ist nicht nach dem Helden benannt, sondern nach der klischeehaften Jungfrau in Nöten. In jeder der mittlerweile 19 Fortsetzungen muss der Held Link die vom bösen Gegenspieler Ganon entführte Prinzessin Zelda befreien. Das Setting ist jeweils eine Fantasiewelt voller Magie, Monster und allem, was sonst noch dazugehört. Und fast jedes der vielen Spiele brach mit jeweils geltenden Konventionen.
Allein, dass schon im allerersten Legend of Zelda eine relativ offene Welt präsentiert wurde, ist schon einzigartig, weil üblicherweise waren Computer in den 80ern ja sehr beschränkt und Spielekonsolen und man konnte sich eigentlich nicht frei durch die Welt bewegen.
Matthias Oborski, Ausstellungsleiter des Computerspielemuseums in Berlin.
Aber man kann schon die Welt erkunden, man kann sich nicht linear bewegen, also es wird nicht unbedingt ganz fest vorgegeben, woher man gehen soll und welche Aufgaben man zuerst erledigen soll.
Den Spielenden möglichst viele Freiheiten einzuräumen, ist bis heute eine zentrale Eigenschaft aller Zelda-Spiele geblieben. Der Spielheld hingegen hat kaum Eigenschaften, ist eigentlich sogar eigenschaftslos. Link ist ein leicht androgyner Jüngling mit grüner Zipfelmütze, aber er hat keine Geschichte und vor allem keine Sprache. Er ist die leere Projektionsfläche für die Fantasie der Spielenden. Obwohl die Zelda-Spiele im Prinzip immer die gleiche Geschichte erzählen, unterscheiden sie sich grundlegend voneinander und experimentieren immer wieder mit neuen Spielideen. Wie zum Beispiel 1998 Melodien als zentrale Mechanik in Ocarina of Time oder im letzten Spiel Breath of the Wild die totale Erkletterbarkeit der gesamten Spielwelt. Wenn ich etwas sehen kann, kann ich auch hinaufklettern.
Breath of the Wild zeichnet sich ja auch aus durch sogenanntes emergentes Gameplay, also Gameplay, das auch die Designer gar nicht unbedingt exakt genau so vorhergesehen haben, was erst durch die Interaktion der Welt mit dem jeweiligen spielenden Menschen entsteht. Und weil Menschen nun mal unterschiedlich sind, gibt es auch extrem viele unterschiedliche Dinge, die da in der Welt passieren können.
Die Emergenz, also das Entstehen unvorhergesehener Situationen durch die Interaktion verschiedener Spielsysteme, verlieh vor allem Breath of the Wild eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Bis heute, 6 Jahre nach Veröffentlichung, posten Gamer Videos, in denen sie beispielsweise von bis dato unbekannten Kampftechniken oder anderen Kniffen berichten. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass die eigentliche Story des Spiels in etwa 20 Stunden durchgespielt werden kann. Aber die meisten verbringen hier eher das Zehnfache dieser Zeit, da das Herumstöbern in der Spielwelt, die immer wieder spannenden Entdeckungen, das Herz des Spiels sind. Matthias Oborski vom Computerspielemuseum findet das auch schwierig.
Ein Problem bei vielen erwachsenen Menschen ist, dass ein bisschen die Zeit fehlt. Und gerade Open-World-Spiele wie Breath of the Wild erfordern halt, wenn man alles sehen will oder viel sehen will, sehr, sehr viel Zeit. Und das ist eigentlich der Punkt, der mich ein bisschen davon abhält. Absolut nicht die Qualität der Spiele, sondern einfach die Größe der Spiele.
Das heute erscheinende Tears of the Kingdom ist der direkte Nachfolger von Breath of the Wild und verspricht eine ähnliche Spielerfahrung sowie eine noch größere Spieltiefe. Aber vor allem hoffen die Fans, dass sie das erste Mal seit 37 Jahren auch Zelda, die namensgebende Prinzessin, spielen dürfen.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.